Wir hören als Predigtext weitere Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32. Da redete der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach: Warum, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter denken, in böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den Bergen umzubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass es dich reuen, dass deinem Volk Unheil droht. Gedenke deiner Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie werden es für immer in Besitz nehmen. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wenn vieles auf dem Spiel steht, sogar alles, dann ruft uns der heutige Sonntag zu Rogate. Betet. Betet, denn es ist unsere Erfahrung leider, dass es in der Länge eines menschlichen Lebens Situationen gibt, da stürzt alles umeinander. Da geht es um alles oder nichts, um Bestehen oder Nichtbestehen, um Zukunft und Hoffnung, um Wohl oder Wehe und um Leib und Leben. Werde ich mir meinen Berufswunsch erfüllen können oder reicht es mit den Zensuren doch nicht? Werde ich in meinem Beruf bleiben können oder droht mir Arbeitslosigkeit? Wird meine Ehe halten oder ist alles zu spät? Bedeutet die Diagnose vom Arzt das Ende oder ist mir noch etwas Zeit geschenkt? Werde ich genug Geld haben, um meine Miete bezahlen zu können? Werde ich im Alter auf den Beistand meiner Kinder hoffen dürfen? Alles das sind Situationen, in die immer wieder einzelne Menschen geführt werden können, aber auch in der Gesellschaft. Innenpolitisch wie außenpolitisch steht so vieles auf dem Spiel. Unsere ganze schöne Welt ist bedroht, indem bisherige Lebensgrundlagen in Frage gestellt, zerstört und der Fortbestand des Friedens zwischen den großen geopolitischen Lagern extrem fragil ist. Ja, es gibt Situationen, da steht vieles auf dem Spiel und wir fragen uns besorgt, wie wir da bloß hineinschlittern konnten. Wahrscheinlich haben wir oft zu lange tatenlos zugesehen, haben die Sache verdrängt, vernachlässigt und falsche Entscheidungen getroffen. Ja, hinterher, da ist man immer schlauer. Manchmal kann aber so eine Schieflage einfach von außen unschuldig über uns kommen und wir reiben uns verwundert die Augen. In unserer alttestamentlichen Erzählung aus 2. Mose 32 sieht es so aus, als ob es eine Mischung aus beiden ist. Eigene Fehlentscheidung und Fremdeinwirkung führen zum Gebet. Im Vorfeld findet dazu auf dem Berg Sinai, auf dem Gebirge Sinai, müsste man ja sagen, verdeckt von einer Wolke, ein Gipfeltreffen statt zwischen Gott und Mose. Unverkennbar ist es ein Höhepunkt in der ganzen Volkwerdungserzählung Israels. Eine Hochzeit im Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen. Schließlich soll ein Bund fürs Leben geschlossen werden. Es steht bevor die Ausrufung eines göttlichen Hoheitsrechtes über alle Bereiche des menschlichen Lebens, ein Heilsereignis ersten Ranges. So habe ich es bei dem alttestamentlichen Lehrer Gerhard von Rath gelesen. Göttliches Hoheitsrecht, Heilsereignis ersten Ranges. Der Bibeltext erzählt davon, wie Mose oben auf dem Berg ist, um sich dort den Willen Gottes für sein Volk zusagen oder zueignen zu lassen. Er will das Grundgesetz Israels in 2 Steintafeln gemeißelt von seinem Gesetzgeber Gott abholen. Während das übrige Volk viele Tage unten im Tal wartet und wartet. So ein Gipfeltreffen braucht eben seine Zeit. Doch auf einmal wendet sich das Blatt völlig unerwartet. Mose traut seinen Ohren nicht. Er vernimmt einen Gott, der völlig aufgebracht ist, der sich von dem Volk des Bundes abwenden will, weil dieses Volk unten in der Ebene der Wüste diesen Bund schon längst aufgegeben hat. Was war passiert? Die Kinder Israels konnten es nicht länger ertragen, auf einen Gott angewiesen zu sein, von dem sie so gut wie nichts hatten, außer 4 Buchstaben. J-H-W-H, Yahweh, ich bin oder ich werde sein. Ja, solange Mose unter ihnen war, da war das alles noch zu verkraften. Mose war ja die rationale und vor allem spirituelle Führerfigur, die praktisch garantierte, dass sie es wirklich mit Yahweh, mit Gott zu tun hatten. Mose war Vermittler, war der Priester. Doch jetzt in dieser gefährlichen Wüstensituation hatten sie sich von Moses Bruder Aaron einen Ersatzgott gewünscht. Keinen gänzlich anderen Gott, nein, aber einen, der nicht länger unsichtbar und geheimnisvoll verborgen bleibt. Sie wünschen einen Gott zum Niederknien und Anfassen, eindeutig und zuverlässig präsent, noch dazu aus Gold, dem Alleredelsten. Dass das in Wahrheit Götzendienst sein könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn. Aber Gott schon. Weil er weiß, wenn die da unten erst anfangen, sich ein Bild von mir zu machen, Ausschau halten nach dem, was ihr Leben quadratisch, praktisch gut macht, woran sie sich festhalten können, dann führen sie mich vielleicht noch im Munde, aber in ihrem Herzen bin ich abgemeldet. Dann geht es gar nicht mehr um mich, sagt Gott. sondern nur noch um das, was sie sich von mir versprechen, wo ich ihnen behilflich sein soll bei ihren Plänen, dann bin ich nichts weiter als ihr Erfüllungsgehilfe. Dann geht es nur noch um sie selbst. Und das geht auf Dauer nicht gut. Ja, liebe Schwestern und Brüder, einen enttäuschten und zutiefst verletzten Gott bekommt Mose zu hören. Ja, auch zornig, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Das heißt für Gott, auf diese Menschen kann ich mich nicht verlassen. Sie sind nur äußerlich bei mir, sie haben alles verraten, was den Kern des göttlichen Bundes zu ihrem Glück ausmachen sollte. Keine anderen Verlässlichkeiten. Mich nicht einzwängen in ein Bild. Gottes heiligen Namen nicht vor ihre Karren spannen. Und ihn schon gar nicht auf solch ein nichtssagendes Ding aus Edelmetall projizieren. Es kann ja nicht sehr groß gewesen sein, wie es die anderen Völker vor sich hertragen, sondern Gott, Gott sein lassen. Komm, Mose, sagt Gott darum. Komm, Mose, wir überlassen dieses Volk seinem Schicksal, das sich ja schon deutlich abzeichnet. Soll es doch in sein Unglück laufen. Du und ich, wir fangen noch einmal ganz von vorn an. Und was daraus entsteht, ich verspreche es dir, das hat Zukunft. Menschen, die ausgerichtet bleiben auf mich, die mir nicht meine Ehre streitig machen. Und ich kann endlich ein Gott sein, der seine Freude an diesen Menschen hat, weil sie aufleben unter meinem Wort und die Schönheit meiner Welt zu schätzen und zu bewahren wissen. Und versteht Mose diese Offerte Gottes, die wir gerade etwas ausgemalt haben, denn in Wirklichkeit steht ja nur da, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Soll also die Verheißung, die einst an Abraham, Isaak und Jakob ergangen ist, endgültig an Mose übergehen? Will Gott wirklich noch einmal ganz neu beginnen mit ihm? Und ein fleckenloses, heiliges, priesterliches Volk zu sich hin bekehren? Doch Mose, so scheint es, will von dieser Offerte nichts wissen. Er will nichts wissen von einem Exklusivverhältnis mit Gott auf Du und Du und auf Kosten all derer, die zwangsläufig vernichtet werden müssten. Nichts wissen übrigens so wenig, wie später Jesus etwas wissen will von dem Angebot Satans, dass ihm alle Reiche der Welt zu Füßen gelegt werden könnten, wenn er nur wollte. Mose und später auch Jesus fühlen sich verantwortlich für das Volk, so wie es nun einmal ist, mit und trotz Sünde und Schuld. Sie bleiben den Menschen zum Segen zugewandt. Was sollte da so ein Exklusivverhältnis nützen? Liebe Gemeinde, was dann erzählt wird, ist eine Mischung aus Unverfrorenheit und unerschütterlichem Vertrauen. Denn Mose startet eine Offensive in die genau entgegengesetzte Richtung. Er will keine Exklusivrechte für sich. Er will aber auch nicht der Führer eines vollkommen reinen, heiligen, Gott ganz hingegebenen Volkes werden, weil da Ärger vorprogrammiert ist. Nein, er wendet sich um zu Gott und beginnt mit ihm in einer Zwiesprache ohnegleichen zu argumentieren und zu ringen. Er ringt mit ihm um die Zukunft des Volkes. Doch zugleich auch um die Zukunft Gottes, was ziemlich absurd klingt. Gemeint ist, welche Rolle Gott zukünftig unter den Menschen zu spielen gedenkt, wenn er doch gleich wie ein beleidigter Schuldirektor auftritt, der einem Lausbub mit Strafe droht. Das war doch mal ganz anders gedacht. Gott hatte sich Mose am brennenden Dornbusch mit den Worten vorgestellt: Ich bin immer für dich da. Ein Gott, der frei und großzügig sich seinen Menschen zuwendet und ihnen als solcher immer wieder begegnen will. Doch jetzt scheint Gott irgendwie an einer Art Scheideweg zu sein. Welchen Gott würden die Israeliten für ihre Zukunft nun kennenlernen? Den schnell erregbaren, unerbittlichen, nachtragenden Gott? Den Gott, der seine Menschen vorführt, über den die Ägypter nur spotten werden, weil er seine Versprechungen nicht halten kann? Oder den anderen Gott, der wohl auf seine Ehre setzt, aber auch Achtung, ja Nachsicht und Liebe seinen Getreuen entgegenbringt? Wie gesagt, in einer Mischung aus Unverfrorenheit und unerschütterlichem Vertrauen setzt Mose alles auf eine Karte. Es kann doch nicht sein, was nicht sein darf. Dein Zorn, Herr, er ist verständlich. Aber sag, warum? Warum dies? Warum das? Warum sollen die Ägypter und überhaupt? Kehre dich ab. Lass dich gereuen. Gedenke, Herr, was du deinen Menschen geschworen hast. Denke doch daran, dass du ein Gott des Lebens bist. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte. So der letzte Satz. Mann, oh Mann, das war knapp, weil so viel auf dem Spiel stand. Eigentlich alles. Und wenn es so ist, dass alles auf dem Spiel steht, dann ist der Aufruf dieses Sonntags besonders wichtig. Rogate. Betet. Ruft. Schreit. Wünscht euch. Betet, weil das Wohl und Wehe der Menschen auf dem Spiel steht. Betet, weil der gnädige und barmherzige Gott sich vergessen könnte vor Zorn. Betet, weil Gott Menschen braucht, die ihn beim Wort nehmen, bei seinem Namen rufen und ihn bei seiner Ehre packen. Aber dürfen wir denn das? Fragt sich jetzt mancher. Dürfen wir denn das, wenn es doch Gott so will? Dürfen wir dem Souverän solche Vorschriften machen? Wo er doch der Unwandelbare heißt, dessen Pläne seit Anbeginn der Welt feststehen, dürfen wir das Gott gleich der Unwandelbare? Ihr Lieben, das ist natürlich wieder so eine Formel, möchte ich mal sagen. Eine Formel, die richtig ist, auf die sich viele Gläubige auch stützen, aber die genauso auch falsch sein kann. Denn wäre sie richtig, dass Gott unwandelbar ist und bleibt, dann müssten wir ja aufhören zu beten, um dem Unwandelbaren nur ja nicht in die Parade zu fahren. Ja, liebe Gemeinde, ich denke, es kommt eben immer darauf an, in welchen Situationen wir diese Formel gebrauchen. Genauso wie später Jesus vor das Sabbatgesetz und andere religiöse Vorschriften die Liebe setzte, so setzt Mose hier die Liebe vor die unwandelbaren Pläne Gottes. Ja, Mose darf mit Gott verhandeln und wir dürfen das auch. Wenn für Menschen ein Platz an der Sonne ausgehandelt werden muss, wenn es um Menschen geht, damit die Liebe siegt. Ja, denn unser Gott ist kein starrer Götze. Er ist ein mitgehender Gott, der auf seine Ehre bedacht ist, aber auch auf die seiner Menschenkinder. Der nicht festgelegt ist, sondern tausend Weisen und Möglichkeiten hat, der beseelt ist von einer unbändigen Leidenschaft für seine Schöpfung und seine Menschenkinder. Es ist auch nicht so, dass er das vergessen könnte. Nein, kann denn eine Mutter ihr eigen Kind vergessen? Es mag ja sein, aber ich vergesse euch nicht, sagt er zu Jesaja. Aber er will von uns erinnert werden, nicht aus Gedächtnisschwäche, sondern weil er daran ablesen kann, ob wir ihm vertrauen oder nicht, ob wir ihm eine Änderung seiner Pläne zutrauen. Und dieses beherzte Ringen, dieses eindringliche Rufen und Beten, das kommt an. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte. Liebe Gemeinde, damit war freilich nicht alles wieder gut. Israel bekam die Folgen seines sündhaften Tuns noch zu spüren. Aber sie hatten erstmal wieder eine Zukunft und hatten dazugelernt. Ja, es gibt Situationen, da steht vieles auf dem Spiel, oftmals alles. Da geht es drunter und drüber. Wer oder was auch immer daran schuld war und ist. Aber da sagt die Geschichte vom Sinai, es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich, mit Gott zu ringen, für mich und die meinen, zu ringen für die anderen und für diese Welt. Es lohnt sich manchmal auch, mit Gott um Gott zu ringen, so lange, bis sich ein Weg auftut und ich wieder etwas spüren kann von dem Gott, der zu einem Herzensumsturz bereit ist. Ja, der sogar zu einem Herzensumsturz bereit ist, wie wir ihn in Hosea 11, Vers 8 geschrieben finden. Gott spricht: Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt, denn ich bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Zum Herzensumsturz bereit. Was für ein Grund, ihn zu bitten, ihm vielleicht auch in den Ohren zu liegen, ihn anzuflehen und zu ringen. In diesem Sinne können wir mit den Jüngern beten: Herr, lehre uns beten. Amen.